der Heimat. Das ist was ganz Wichtiges. Heimat, ob es ein kleines Dorf in Hessen ist oder was du eben mit Heimat verbindest. Ich werde euch ein paar Worte persönlich dazu auch sagen, bei mir. Aber wir reden heute über einen Kurs Richtung Heimat. Und dieser Kurs muss uns erst tatsächlich antrainiert werden. Dieses Heimatgefühl haben wir von Natur her nicht. Wer trainiert uns dann das Heimatgefühl an? Ja, das ist Gott selber. Das ist sein Geist, das ist sein Wort. Unser Bürgerrecht, andere Übersetzung auch unsere Heimat, aber ist im Himmel. Von woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus erwarten, schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Philippi, Philipper 3, Vers 20. Und dann sagst du, ach, bei Heimat denke ich vielleicht doch an mein kleines, beschauliches, übersichtliches Dörfchen und also auch noch die Bauernhöfe und die Hühner, die da im Grünkohl kratzten, als ich auf dem Weg zur Schule war. Das verbindet man natürlich auch mit der Heimat. Und dann sagt der Apostel Paulus jetzt, das ist eine ganz andere Richtung, in die wir denken. Und das, ihr Lieben, das wollen wir heute Morgen mal schauen. Genau, ich gucke mal gerade, ob das hier auch so geht. Mit dem Weiterklicken. Ah, auf Kurs Richtung, weg ist sie. Ach, sie ist wieder da. Richtung Heimathafen. Heimat. Wenn man von Kurs redet, hat das was mit Schiff zu tun. Darum ist die Heimat jetzt mit dem Hafen auch verbunden. Da werden wir gleich auch mehr zu hören, warum ich das mit dem Hafen da hineinnehme. Weil, ist klar, wenn man jetzt über Kontinente hinweg will, dann geht das mit dem Auto im Allgemeinen nicht. Da ist keine Brücke, keine Straße, da muss man übers Wasser. Da ist es auch schon in der Apostelgeschichte 21,2. Da wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein, fuhren ab. Das war damals, als die Apostel das Evangelium vom Missionsbefehl Jesu in alle Welt trugen. Da stiegen sie auch in Schiffe innerhalb des Römischen Reiches, um dort dann weiterzugeben. Glaubensvorbilder in Hebräer 11. Hebräer 11, da sagt uns Gottes Wort etwas über Glaube. Und Glaube ist etwas, das hält Kurs, weil anders kommt man nicht an das Ziel, um das es heute Morgen geht. Und ich lese uns einige Verse aus Hebräer 11 nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten oder unsere Vorväter ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass die Dinge, die man sieht, aus Unsichtbarem heraus entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch diesen Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott gefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist oder dass er existiert und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch den Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aus Glauben. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden. Er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann geht dieses Kapitel 40 Verse lang weiter, diese Geschichte des Glaubens zu entfalten. Es ist so eine Kurzfassung von den Geschichten der Bibel. Drei Viertel unseres Wortes Gottes sind ja Glaubensgeschichten aus der Frühzeit, der Welt und aus der Geschichte Israels. Tack, Israel, seit einer Woche wieder im Fokus der Weltöffentlichkeit durch die Eskalation des Krieges an dem großen Schabbat zum Simchat Torah-Fest. Etwas von der Eskalation und der Gewalt, das keiner so geahnt hatte, dass das auf einmal wieder da ist. Und das hat auch mit Heimat zu tun, das hat damit zu tun, dass Israel 75 Jahre jetzt in seiner Heimat ist, eine Heimat, die Gott Abraham, 1. Mose 15, zugesprochen hat auf ewige Zeiten. In einem bedingungslosen Bund, er lässt Abraham einschlafen, Feuer geht aus, vier geteilte Tiere sind da, ein Bund wird geschlossen, nochmal zwischen zwei Partnern, aber der eine Partner hat Gott ja narkotisiert, Abraham schlief ein und Gott geht in der Flamme alleine dadurch und verheißt einen ewigen, einseitigen Bund und sagt, egal was ihr tut, das verheiße ich euch, dem zukünftigen jüdischen Volk, dem Volk Israel, auf ewig euer Land. Tja, und als Israel vor 75 Jahren aber da reinkam, waren andere Ansprüche da und bis heute ist das ein politisch unlösbarer Konflikt, der ist auf Religionsbasis. Das ist ganz krass, ich war 7-mal dort, ich habe schon viel gehört. Ja, wir brauchen einen Kurs Richtung Heimat. Und es geht um diesen Aspekt des Glaubens von Hebräer 11. Wahrer Glaube bringt uns auf einen neuen Kurs. Das muss er tun. Und wenn das mit dem neuen Kurs nicht hinhaut, dann ist das auch kein wahrer Glaube. Wahrer Glaube bringt Menschen, die ihr Leben Gott, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, auf einen neuen Kurs. Es geht um Lebenswege, es gilt, Kurs zu halten in einer ganz neuen Weise. Und mit der wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Kurs halten Richtung Heimat. Aber was ist das für eine Heimat? Es ist eine ewige Heimat. Es ist Richtung Ewigkeit. Es ist Richtung ewigem Zuhause. Wir hatten ja gesehen, was Paulus den Christen in Philippi geteilt hat. Und es ist eine folgenschwere Entscheidung, die wir hier treffen müssen. Es ist eine, die in ihrer Bedeutung umfassender, gravierender ist als alle Entscheidungen auf dieser Erde. Denn diese Entscheidung hat mit der Ewigkeit zu tun. Alles auf der Erde ist nur zeitlich. Auch euer schönes Gemeindehaus, auch das tolle Zentrum der Ruhrkirche da drüben. Irgendwann ist das wieder Staub. Man fällt ja nur eine Bombe rauf, sehen wir im Nahen Osten, und die tollen Gebäude sind zusammengebrochen. Das ist zeitlich. Das muss uns Gottes Wort sagen. Alles hier ist zeitlich, was wir anfassen können, zu einer Substanz her vorübergehend. Wir haben eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus und seine Nachfolge, den Ruf, den er an uns richtet. Und gegen all das, was in dieser Welt uns so dringlich gemacht wird, so laut, so bunt erscheint, was aber im Blick auf die Ewigkeit gar nicht so eine große Relevanz hat. Mit dem Ziel Gottes, mit unserem Leben. Da muss man losgelöst werden. Heimat. Heimat für mich ist nicht ein kleines Dorf in Hessen, sondern eine etwas größere Stadt, eine knapp 2 Millionen Stadt, Hamburg. Da bin ich in der Freien und Hansestadt Hamburg geboren und aufgewachsen. Als Teenager war ich viel im Hafenbereich unterwegs, darum auch dieses wunderschöne Bild heute Morgen. Ja. Und Jesus gefiel es mich dort im Januar, Februar 1975 im Glauben zu führen. St. Pauli Landungsbrücken, falls euch das was sagt, wenn man nach Hamburg gekommen ist, macht man eine Hafenrundfahrt, St. Pauli Landungsbrücken. Da ist ein Haus der Jugend oben drüber, da war damals eine Teestube. Da hat Klick gemacht, da bin ich zu Jesus gekommen. Und dann zog die Teestube noch ein bisschen um, ein paar Kilometer weiter, mitten auf die Reeperbahn. Ins Rotlichtmilieu, zwischen die Clubs. Ich gerade 16, 17 Jahre alt, dreimal die Woche auf der Reeperbahn. Die Leute sagen, was? Was machst du denn? Ja, Tee kochen, sag ich. Und Plätzchen fertig machen. Was denkst du denn? Mitten auf der Reeperbahn war Dankmar Fischer damals die Zeit, mit 7 Gitarren hoch und runter von Jesus gesungen. Hat mein Glauben nicht geschadet. Ich war gleich ins Wasser geschmissen, wie man das so sagt. Also ich dachte gleich, wow, was mit dem Glauben in so ein Milieu rein, ja, das war krass. Und heute seit 2 Jahren wieder die Bibelkneipe, seit 2 Jahren wieder jede Woche in der Kneipe drin, mit einem ganz anderen Motiv, als wo andere Leute in die Kneipe gehen oder auf die Reeperbahn gehen. Das Motiv ist ausschlaggebend. Das Motiv ist ausschlaggebend für unsere Richtung Heimat, Bewegung. Das ist ganz wichtig. Und darum bin ich auch viel mit Schiffen gefahren, auch von Hamburg mal zu Helgoland mehrfach, auch bei Windstärke 8 bis 9, mit heftigen Wellen und Brechern bis Gischt bis zum dritten Oberdeck, ja, wo die grünen Menschen über der Reling hingen. Also das war schon sehr eindrücklich, was Meer so und was Kurs, wenn man auf dem Wasser ist, mit uns macht. Eine Seefahrt hat es in sich und das ist ein wunderbares, starkes Bild, was uns zeigt, um was es geht. Seitdem begleitet mich auch unter anderem Hebräer Kapitel 11. Das habe ich in dem Alter damals so auswendig gelernt. Ich habe viel auswendig gelernt. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man auf Kurs ist. Und auf Kurs, das bedeutet, wenn man hinaus auf die offene Nordsee oder Atlantik fährt, irgendwann ist das Land weg. Und du drehst dich um und du siehst nur noch Himmel und Wasser. Und sagst, wo bin ich? Weil die Sonne ist morgens da, mittags da, abends da und nachts weg. Und das ist, dann kannst du dich nicht mehr an den normalen Sachen, wo ein Berg oder ein Baum, orientieren. Das gibt es da ja nicht. Ne? Also man braucht schon Orientierung auf dem Wasser und das ist ganz wichtig. Man kommt auf einen Glaubenskurs hindurch und das wird der Hebräerbrief, nimmt uns hinein, dass diese Menschen, die eben aufgezählt wurden, ob das am Anfang der Noah war mit seiner Arche, der Abraham, der auszog in das Heimatland, das Gott ihm verheißen hat, die haben da am Horizont was gesehen, was Ewiges. Und auf das hin haben sie zu ihrer Zeit gelebt. Später wird da auch noch Abraham und David, es werden die Glaubensvorbilder des Alten Testaments nach und nach uns gesagt, die vor 2, 3, 4 Jahrtausenden und länger ihren Kurs mit Gott gehalten haben. Heute sind du und ich das. Heute ist der Glaubenskurs noch nicht vollendet. Damit endet das Kapitel, dass das noch nicht vollendet ist, sondern es soll mit uns zusammen vollendet werden, in einem großen feierlichen Finale. Möchte Gott alles zusammen vollenden. Darum sind die einzelnen Linien noch da, auch die Linie Israels ist noch da, das ist noch nicht vollendet. Aber ihre Vollendung hat mit unserer Vollendung zu tun. Da verbindet sich das Ganze und darum tun wir gut daran, uns die Sache und den Zustand Israels aufs Herz zu legen, viel dafür zu beten. An dieser Stelle erwähne ich noch einen sehr wichtigen Bestandteil der Schiffsausrüstung, ist das Logbuch. Ab dem Jahr 1999 für alle Seeschiffe verpflichtend. Darin wird alles eingetragen, Wetterumstände, ob Maschinenschaden da ist und Besatzung, Krankheit und so weiter, Wind und Wellen. Ein Logbuch ist ein Schiffstagebuch. Der Begriff leitet sich vom historischen Messverfahren ab, das die Fahrtgeschwindigkeit eines Schiffes mit einem Holz, mit einem Log ermittelte. Das Führen eines Logbuchs verbindlich muss stattfinden und der Schiffsführer trägt die Verantwortung, dass das geschieht und muss unterschreiben. So, und darum habe ich für jeden dieser Punkte auch mir mal so ein Logbucheintrag überlegt. Was möchte ich denn in das Logbuch meines Lebens hineinschreiben? Wir tun gut, vielleicht führen ja einige von euch Tagebuch. Wenn ihr das nicht tut, Gott tut das. Die Bücher tauchen am Ende in der Offenbarung auf und da steht alles drin an Taten. Das ist unglaublich, Gott führt Buch. Lest mal Offenbarung 20, 21, da tauchen so Bücher auf. Wenn du das nicht machst, Gott macht das. Ja, und das ist erst sehr genau in diesen Sachen. Wir sollten uns auch in unser Tagesbuch was reinschreiben. Und ich habe einen Logbucheintrag damals gemacht, Frühjahr 75. Ab heute ist mein Lebensschiff unter neuer Flagge unterwegs. Jesus ist mein neuer Eigner. Dem gehöre ich. Das ist für mich ganz eine wichtige Sache. So, dann ist auch ein weiterer Punkt wichtig. Wahrer Glaube lässt uns auslaufen. Wir sind im Hafen, wir sind an Bord gegangen und dann sagen wir Ahoi. Und das lässt sich gut im Hafen leben. Das gibt so Wohnschiffe, die sind dann angelegt, dann hat das Hafenambiente. Man fährt aber nie auf die See raus. Ja? So ist das nicht gedacht. Wahrer Glaube sticht in See, lässt das Alte los, begibt sich auf die Reise. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen will. Und Abraham dachte, jo, irgendwann kann ich das ja machen, aber ich bin 75, ich gehe ins Altenheim. Nein, mit 75 musste der noch einen ganz neuen Weg gehen. Ja? 1. Mose 12 und Hebräer 11, Vers 8 wird das so aufgenommen. Wahrer Glaube, Glaube, wie Gott ihn sich vorstellt, läuft aus dem alten Hafen aus, sticht in Seeleinen los. Abraham, verlass deine alten Lebensverhältnisse, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham macht sich auf und durchläuft einen langen Kurs seines Lebens. Ihr Lieben, mit was ist unser Leben nicht alles vertaut? Am Poller, am Hafen. Viele, viele, viele Leinen. Je größer ein Schiff, desto intensiver muss es befestigt werden bei Wind und Wetter. Aber das war ja nicht nur Abraham, das war Abel, Noah, Henoch, David, die Propheten, alle, die hier in Hebräer 11 aufgezählt werden, lest das mal in Ruhe durch, das Kapitel ist sehr ermutigend. Und weiter geht es dann ja durch die Kirchengeschichte hindurch, durch die Reformatoren, Luther und andere, und bis das so in unserer Zeit ankommt. Und du und ich, wir sind herausgefordert, wenn Jesus uns sagt, leiden los, Freundchen. Das ist wichtig. Ein schönes Bild ist für mich der See Genezareth. Und da sind die Jünger im Boot und der Sturm kommt und das tost alles und es ist noch dunkel in der Nacht und dann kommt da so eine Gestalt rüber und das ist Jesus. Und ein Dialog zwischen Jesus und Petrus entpuppt sich und da heißt es plötzlich, dass Jesus zu Petrus sagt, komm zu mir, komm zu mir. Aber da ist kein Steg, da ist kein Stück Land, sondern da ist Wasser zwischen. Jesus sagt, komm zu mir. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf Jesus zu. Wer einmal in seinem Leben erfahren möchte, dass man auf Wasser laufen kann, der muss im Sturm sein Leben in die Hand von Jesus legen. Leider, leider tun das nur wenige in der Christenheit. Leider tun dies nur eine kleine Schar auch innerhalb der Gemeinde Jesu, weil das, wenn du schon mal einen Herzschlag hattest, wo du so die Hand an den Puls legst, so tuk, 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 über 180, ja, das ist sicher eine Gelegenheit, wo das Ganze eskaliert. Wenn wir in die Szene hineinschauen, bleiben 11 Jünger im Boot und krallen sich fest an allem, wo man sich festkrallen kann. Nur Petrus steigt hinaus. Immerhin das Wasser trägt, wenn man auf Jesus schaut und auf ihn, an ihn glaubt. Aber das Wasser trägt nicht, wenn man auf die Umstände schaut und die Unmöglichkeiten und überdenkt, dass Wasser nicht tragen kann. Richtung Himmel, Richtung Ewigkeit Gottes. Von Abraham heißt es, er ging aus und er wusste nicht, wo er hinkäme. Er ging, wie gesprochen, so Art über Wasser, über das Glaubenswasser. Wir laufen heute im Glauben genauso aus und wissen nicht, wo unser Leben einmal hinkommt, wenn wir es Jesus in die Hand legen. Bei mir sind das rund 48,5 Jahre von der Zeit, wo Jesus anfing, mein Herr zu sein. Ich schaue zurück und sage, super, super Kurs hat der Herr eingeschlagen, ja. Nach 3 Jahren Jugendsekte, damals rausgeführt bei Ulrich Pazani, dann 3 Jahre Bibelschule und durch Süddeutschland, ein Gemeindeaufbau, 37 Jahre Hagen. FEG Wetter war ich vor über 20 Jahren fast einmal im Monat und habe hier gepredigt, also fast auch schon Heimatgefühl bei euch. Ja. Das war eine ganze Zeit in der noch predigerlosen Zeit, das waren schon über 25 Jahre wahrscheinlich. Die Jahre verschwimmen an einem langen Kurs. Ich habe damals mit 17 Jahren zu Jesus gesagt, du sollst die Mitte meines Lebens sein. Es muss bei jedem in seinem Weg mit Jesus so ein Stück so sein, dass man das Steuerrad vom Chef oder Auto oder was auch immer, Jesus in die Hand abgibt und dass du sagst, Herr, bestimm du den Kurs für mein Leben. Dann wird das spannend. Jeder muss diese Entscheidung treffen, der anfängt, ein Leben mit Jesus zu führen. Und ja, das gibt nicht mehr so viele. Akuter Pastorenmangel, bei uns seit einem Jahr, bei euch auch, Haspe auch, dadurch ja auch mit Schwerte zusammen, zum Jahresende auch noch FEG Hohenlimburg und die gegenüberliegende Kirche am Widder Baptistengemeinde, die große hat auch keinen, es sind schon 6. Wo wird das alles hinführen, ihr Lieben? Die tiefen Spurrillen, in denen wir uns befinden, müssen wir vielleicht mal überprüfen. Was hat Gott vor? Also das ist ja schon epidemische Lage, kann man sagen. Ja, so wenig Pastoren noch da. Wir müssen Dinge neu vor Gott ordnen. Eure Gemeindeleitung tut das. Man referiert miteinander, man betet miteinander, man fragt, wo geht der Kurs hin? Ganz wichtig. Eintrag in mein Lebenslogbuch. Ich muss hier die Sache loslassen. Ich muss die Leinen loslassen. Ich bin ausgelaufen aus meinen Sicherheiten. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Das ist eine sehr spannende Entscheidung her. Wo werde ich wohl hinkommen? Der nächste Punkt, dritter kleiner Gedanke, wahrer Glaube bewirkt genaue Orientierung. Das ist ja wichtig auf dem Wasser. Ich hatte gesagt, da gibt es keine Berge und Bäume und all das. Durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne den Grimm des Königs zu fürchten. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn, schreibt der Schreiber von Hebräer 11 in Vers 27, später in diesem Kapitel. Mose hält sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das gibt ihm Orientierung. Der Glaube hält die Richtung. Was hilft es, wenn wir auslaufen, aber draußen auf dem Wasser sieht alles gleich aus? Himmel, Wasser, Nebel, Wasser. Manchmal bei Nebel sieht man gar nichts mehr, noch nicht mal mehr das Wasser. Das ist alles schwierig, sich zu orientieren. Durch Jahrtausende hindurch gab es ja auch kein GPS-System. Ich starte mein Handy, drücke mein Standort. Ping, ist ein kleines blaues Kügelchen da und das wandert, wenn ich die Straße lang gehe, immer mit. Ich sehe sofort, wo ich bin, wenn GPS-Verbindung da ist. Das ist eine klasse Sache. Aber wie war das früher? Das ist eine tolle Erfindung, den Sextant. Der Sextant arbeitete mit verschiedenen Winkeln. Ihr seht schon, wow, da konnte man ganz viel einstellen und besonders nachts Gestirne anpeilen. Und dann konnte das mit dem Horizont und so weiter, konnte man eine Position festlegen, als es dann später auch noch einen Kompass gab und so weiter. Herrlich, herrlich. Aber vorher gab es Sonne, Mond und Sterne, den Sextanten und viel Know-how, wie man eine Position ermitteln musste. Wobei ist die Frage ist, wo kommt das Wort orientieren eigentlich her? Tatsächlich vom Wort Orient. Das war nämlich früher so aus dem Französischen, die gab es Darstellungen, die alten Seefahrerkarten hatten oben immer Jerusalem. Der Orient, daran orientierte man sich, am Orient. Jerusalem ist interessant. Ne? Für uns gilt ja auch heute die gleiche Richtung, Richtung Gottesstadt, Richtung wiederkommender Herr, mit Kurs auf ihn zu nehmen. Und das ist wichtig, dass diese Sache da ist. Gott möchte ja, dass wir heute auch orientiert sind, auch wenn wir heute keinen Sextant in die Hand bekommen oder Kompass, schon eher. Der Kompass heißt Wort Gottes. Der Heilige Geist spricht dieses Wort in dein und mein Herz hinein. Das gibt Orientierung. Und dann müssen wir in diesen Tagen auch tatsächlich noch mal immer in den Nahen Osten nach Israel rüber gucken. Denn Israel ist der Zeiger Gottes an der Weltenuhr. Und das, was da unten passiert, hat auch, wie ich schon erwähnte, mit unserer Zukunft zu tun. Und wenn das da unten eskaliert, da guckt Gott hin. In Sacharja heißt es, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also Gott schaut sich Israel an, was da passiert. Das hat mit der Wiederkunft Jesu zu tun, die übrigens nach Sacharja auch auf dem Ölberg vor Jerusalem geschehen soll. Also mit das einzige Fixum auf der Erde ist Israel, ist Jerusalem. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Gegenseite, die finstere Welt, tobt, dass das nicht passiert. Dass irgendwas passiert, dass Jesus nicht wiederkommt. Ja, und das hat mit irdisch gesehen mit Israel zu tun, denn unsere Heimat, wie wir ja gehört haben, ist im Himmel. So, da hat, als Pilatus Jesus fragte, und, kämpft ihr gar nicht? Nö, sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden ja meine Nachfolger darum kämpfen. Darum sind Christen aufgerufen, kein Schwert zu nehmen. Das mit den Kreuzrittern ist ein Riesenmissgriff, ist eine riesen falsche Sache gelaufen. Ja? Uns ist das verboten. Die Juden haben ein irdisches Reich und da ist es dramatisch, was eben darum alles so passiert, auch jetzt gerade wieder in diesen Tagen. Wir sind auf Kurs und die Kirche muss heute lernen, sich nicht an dem Öko-Evangelium zu orientieren oder Gendereinstellung oder weiß ich nicht was, sondern am Wort Gottes durch den Heiligen Geist sich leiten zu lassen, auf Kurs Richtung Ewigkeit zu bleiben. Mein Logbucheintrag hier war ganz klar, Herr Jesus, ich brauche deine Weisung, Nähe, Bewahrung, schenk mir klare Orientierung inmitten dieser Welt und Zeit. Mir fiel der Gedanke, der Glaube verankert uns fest im Heiligtum, das ist ganz wichtig. In Hebräerbriefen, ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 6 steht das einzige Mal eine vergeistlichte Anwendung vom Anker in der Bibel. Da heißt es, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Die einzige Stelle mit dem Anker in der Bibel ist im Hebräerbrief eine Verankerung im Heiligtum. Das ist übrigens auch der Gedanke mit Hebräer 11. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, dass man hofft und nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube verankert uns in unserem Gott. Da haben wir keine sichtbare Ankerkette. Es ist wichtig. Glaube verankert uns im inneren Heiligtum. Ein Schiff ohne Anker ist verloren, kann man eigentlich so sagen, wie ein Auto ohne Bremse. Du rast auf der Autobahn, da steht ein Hindernis und du hast keine Bremse. Was ist das denn? Du bist verloren. Und das Schiff treibt auf eine Sandbank oder auf die Klippen zu und hätte keinen Anker. Ist auch verloren. Also der Anker ist extrem wichtig in einer kritischen Situation. Und darum gibt es auch unglaublich viele Anker. Das ist eine kleine Tabelle, die hat mal 15 verschiedene Anker. Wusstest du, dass es so viele verschiedene Sachen gibt, in Deutsch übersetzt? Flugscharanker, Plattenanker, M-Anker, Bügelanker, Spatenanker und so weiter. Der Schipper kann dir sofort erklären, was an welchem Schiff notwendig ist, auch an den Bruttoregistertonnen bemessen, wie groß das Schiff ist, wo das verankert werden soll im Boden. Ganz viele Anker. Also das ist richtig wichtig, dieser Anker. dass man also ein Kreuzfahrtschiff ist anders zu verankern als so ein kleines Segelschiff und so weiter. Und hier ist Kirche und Gemeinde absolut leichtsinnig, sich in den Diesseits zu verankern, was die Gesellschaft als Norm ansieht. Wir brauchen ewige Dinge. Im Kurs auf die Ewigkeit brauchen wir auch ewige Dinge, die uns verankern. Und eine Kirche und Gemeinde, die sich nur noch anpasst an die Welt, die gerät auf einen schrecklichen Schlingerkurs und der verhindert ein sicheres Ankommen. So, worin brauchen wir eine Verankerung? Unsere Verankerung ist in dem, was Christus für uns getan hat. Der Anker ist hinter dem Vorhang, im Allerheiligsten. Kein Mensch, der Jesus nicht als Sohn Gottes annimmt, der sich nicht von ihm retten lässt, der nicht unter das Blut des neuen Bundes getreten ist, wird im Himmelreich ankommen, sagt die Bibel sehr klar. Der wird nicht den Kurs Ewigkeit hineinkommen in das Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, Johannes 14, 6. Also das ist ganz wichtig, das Kreuz, der Tod, Leid, das Grab, die Auferstehung unseres Herrn als zentrale Mitte der Verankerung unseres Heils Richtung Ewigkeit persönlich zu kennen. Darin sind wir verankert Richtung Ewigkeit. Mein Logbuch-Eintrag in dieser wichtigen Sache ist, was für einen wunderbaren Anker hast du mir geschenkt, Herr Jesus, dass ich mich sicher auf ewig verankert wissen darf in deinem Opfer. Nicht in meinem Gottesdienstbesuch, nicht in meinen Taten für Jesus, sondern in dem, was er für mich getan hat. Da ist unsere ewige Sicherheit. Darum kommen wir an. Der letzte Gedanke, mit dem ich heute schließen möchte, ist, wahrer Glaube bringt uns sicher ans Ziel. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Der Herr hat mit uns angefangen. Er stillt den Sturm, dass er schwieg. Die Wellen beruhigten sich und jene freuten sich, dass sie sich legten. Und er führte sie in den ersehnten Hafen, heißt es im Psalm 107, Vers 30. Der Psalm 107, lest euch den mal durch, ist ganz klasse. Vier, fünf große Situationen der Not werden beschrieben. Und aus diesen Notsituationen führt Gott heraus, rettet die Menschen. Und dann heißt es immer, die sollen dem Herrn danken und ihn loben für seine mächtigen Taten. Der Glaube bringt uns ans Ziel. Nicht, weil wir so stark und klug und weise sind und der FEG-Gemeinde angehören oder was auch immer wir denken. Nein, sondern weil unser Herr so gut und gnädig und rettend ist. Allein darum kommen wir an. Jesus Christus bringt seine weltweite Gemeinde dem Reich Gottes entgegen. Darum beten wir im Vater unser doch. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das macht der Herr. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das können wir. Wir können einen Teil dazu beitragen, aber das meiste, das hauptsächlich tut Gott. Ja, wir können nur in einem sehr begrenzten Teil. Die Hingabe unseres irdischen Lebens, der anvertrauten Glaubens, ist eine wichtige Vorstufe auf das Ankommen im Heimathafen. Denn hierin wird deutlich, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns hineingenommen, dass die Grundlage heute im Neuen Bund ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unseren Kräften und mit unserer Hingabe. Und wie schrecklich ist es da, wenn eine Kirche und Gemeinde auf andere Kurse kommt und wir heute auch sehen müssen, wie bleiben wir auf Kurs, auch als FEG-Gemeinden, wenn so viele ohne Pastor sind? Ja, wie setzen wir das Ganze wieder um? Bedeutet das ein Schlingerkurs? Wie geht das weiter? Wie viel Gebet und Prüfung ist jetzt nötig, wie Gott uns durch das Ganze durchführt, sicher Richtung Ewigkeit. Und auch die momentane Weltsituation mit Krieg und Kriegsgeschrei, mit unglaublich vielen Naturereignissen, wieder schweres Erdbeben in Afghanistan und so weiter, das nimmt man ja kaum noch wahr aus Fülle an schlimmen Nachrichten und Sturm des Zeitgeistes, die Regenmassen stürzen nieder, Taifune nie gekannter Geschwindigkeiten und so weiter. Und die Kirche und Gemeinde wird ethisch, moralisch völlig durcheinander gewirbelt. All das ist da. Und wir strecken unsere Hände aus zu Jesus und rufen, Herr, wir brauchen dich. Danke, dass du uns immer hörst. Er ist immer nur ein Gebet weit entfernt und er kommt zu uns. Er begleitet uns, er bringt uns durch Richtung Ewigkeit. Ich finde das Wort von Paulus an die Philipper in Kapitel 1, 6 so wunderbar. Da schreibt er, ich bin davon überzeugt, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, das auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Er hat das zugesagt, er ist bei dir und mir. Das ist wunderbar. Und darum kann ich dann auch in mein Lebens, nein, da muss man noch mal gucken, in mein Lebenslogbuch einschreiben, dass Jesus mich auf seinen Kurs gebracht hat und dass er mich sicher am Ziel in der ewigen Heimat ankommen lässt. Das ist wichtig. Er hat den Kurs angefangen, er bringt dich und mich in die ewige Heimat hinein. Da heißt, gibt es in dem wunderschönen Lied, der Herr ist immer noch größer, die Strophe, durch alle Wellen trägt er mich an Land, geborgen voll Freude fasse ich seine Hand, ist auch das Brausen übermächtig groß, er geht auf den Wellen und er lässt nicht los. Und das ist tröstlich, ihr Lieben. Und darum dürfen wir sicher sein, Kurs Richtung Ewigkeit gelingt durch unseren starken Retter. Jesus, ich möchte noch mit uns zusammen beten. Danken wollen wir dir, lieber Herr Jesus, dass du mit uns ja einen spannenden Weg angefangen hast. Und jetzt mittendrin, da geht die Gischt hoch, da gibt es so viel Katastrophen weltweit, da werden wir richtig durchgeschüttelt, jetzt auch noch in Israel, dieser gewaltige Kriegseskalation, von dem wir nicht wissen, was wird da alles im Nahen Osten noch und weltweit noch durch passieren. Das steht in deiner Hand. Du sitzt auf deinem Thron und du überblickst das alles, von Anfang bis zum Ende in einem einzigen Augenblick. Und mittendrin sind wir und du siehst uns als ein Teil deiner weltweiten Gemeinde, unsere vielen Brüder und Schwestern, die ja auch an vielen Orten heftig verfolgt werden um deines Namens willen. Wir beten, dass du bei deiner weltweiten Gemeinde bist, zu trösten und zu tragen. Wir beten für dein Volk Israel um Gnade und Rettung. Du hast dich wunderbar in ihrer Geschichte erwiesen, sie aus dem mächtigen Reich des Pharaos rausgeführt, den 10 Plagen, sie aus der babylonischen Gefangenschaft herausgeführt. Du führst sie inmitten unserer Zeit aus allen Ländern weltweit zurück in ihr Land, in der Alia, und du willst das einmal vollenden. Wie, da haben wir keine Ahnung, aber du brauchen wir auch nicht. Du hast die Macht, das zu tun und umzusetzen, und wenn die Zeit so weit ist, dann wird das geschehen. Wir bitten für uns, lieber Herr, dass du uns auf Kurs hältst, dass wir nicht abweichen, sondern dass wir das festhalten, was du für jeden von uns als Berufung hast und dass wir auf diesem Kurs treu sind und deine Hilfe erfahren. Danke dafür. Geh mit uns, geh auch hier mit der Gemeinde in der Frage, wie alles weitergeht, auch mit unserer FWG. Wir brauchen das, dass du auch uns neue Gedanken schenkst, vielleicht Dinge verändert werden sollen. Du weißt das, Herr. Wie gut, dass wir das in deiner Hand wissen. Um deinen Segen beten wir auch darin. Amen.